Das war eine ganz gezielte Hetzkampagne. Man wollte mich zerstören dieses Jahr, vielleicht auch vom Kopf her oder wie auch immer, aber ich habe mich da nie beeinflussen lassen.
Wenn du sagst, man wollte dich zerstören, kommt das dann aus dem Journalismus oder sind da auch Menschen in deinem weiteren Bekanntenkreis zugange, von denen du auch genau weißt, dass die da die Fäden ziehen?
Ich nehme mal beides. Beide Beispiele von dir in das Boot.
Stefan Ross sieht sich als Opfer einer Kampagne. Nur so, sagt er, konnten diese üblen Schlagzeilen der letzten Monate entstehen. Da ging es um seine gescheiterte Ehe, um vermeintliche Alkoholprobleme, aber auch um einen Strafbefehl wegen Körperverletzung und Nötigung. Alles nur medial gesteuert also, nichts dran, keine eigenen Fehler gemacht? Das habe ich Stefan natürlich gefragt. Und die Antworten sind sehr, sehr interessant. Viel Spaß jetzt also mit dem Promi-Talk und Stefan Ross.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Stefan Ross ist bei mir. Stefan, ich freue mich sehr.
Ebenfalls.
Weil ich habe fast nicht mehr dran geglaubt, dass das wirklich klappt.
Fünfmal haben wir es verschoben.
Fünfmal verschoben, aneinander vorbeigeplant und aber immer auch aufeinander gewartet.
Ja, ich hab heute ein bisschen drauf gewartet, dass du sagst, Mensch, jetzt kenne ich den Stefan Ross wirklich mal in- und auswendig. Ja. Zum fünften Mal vorbereitet. Hier bin ich.
Jetzt sind alle, ja genau. Also jetzt sitzen die Fragen wirklich, glaube ich.
Wunderbar.
Müssen sie. Ja. Stefan, ich bin deshalb froh, dass du da bist, weil man spricht viel über dich, man schreibt viel über dich und viele urteilen auch über dich. Und deshalb finde ich es gut, dass du heute hier bist und du kannst einfach mal ein bisschen aus deiner Sicht schildern, was da auch so, sagen wir mal, im letzten Jahr wieder so aufgelaufen ist.
Wenn jetzt keiner was geschrieben hätte über mich, dann wäre ich nicht da.
Dann hätte ich mir die Fragen einfach alle so ausgedacht. Wäre auch gegangen.
Wäre auch gegangen.
Vielleicht kommen wir danach auch noch dazu.
Siehste.
Ja. Aber wenn ich jetzt, also wenn ich in deiner Situation wäre, glaube ich, hätte mir das letzte Jahr nicht sehr gut gefallen. Es gab viele blöde Schlagzeilen. Yeah. Ich sag mal ein paar Schlagworte, die in den Schlagzeilen steckten. Yeah. Trennung, yeah. Strafbefehl, yeah. Führerschein weg.
Ehrlich?
Zumindest stand es in den einschlägigen Zeitungen. Mhm. Und Alkoholprobleme, vermeintliche. Mhm. Wenn man das alles über sich lesen muss und vielleicht ja auch damit zu tun hat.
Oder darf. Weil man in der Öffentlichkeit anscheinend sehr interessant ist.
Ja. Ist das wirklich gut? Mit solchen Schlagzeilen in der Öffentlichkeit zu sein?
Die schöneren Schlagzeilen sind natürlich die guten. Mhm. Ne? Aber wenn man Leute im Umfeld hat, die suchend nach Schlagzeilen über Stefan Ross schreiben wollen, dann findet man immer was. Mhm. Teilweise uralte Geschichten, wo ich gesagt habe, Mensch, woher weiß derjenige oder diejenige das ist? Beziehungsweise, dass ich sagen muss, mein Umfeld sagt, also mein Freundesumkreis, mhm. Mein Familienkreis, die sagen, dass du so ruhig bleibst, das kann ja wohl gar nicht sein. Du hast nächste Woche die erste Sendung immer wieder Sonntag 2023. Und diese Geschichte, beziehungsweise diese Geschichten waren eine ganz gezielte Kampagne gegen mich.
Welche jetzt speziell?
Alle. Alle, die du gerade jetzt aufgezählt hast. Es war genau 5 Tage vor der ersten Sendung 2023. Jeden Tag auf dem Titelblatt. Also ich war mehr auf dem Titelblatt wie ein gewisser Mensch aus Russland, den Namen ich nicht in den Mund nehmen will. Und das sage ich mir, Mensch, haben wir keine größeren Probleme auf dieser Welt. Beziehungsweise, dass ich, Jörg, immer schon mit Schlagzeilen leben musste. Mhm. Und ich lasse mich auch nicht verbiegen. Das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Ich habe Ecken und Kanten. Das macht wahrscheinlich Stefan Ross aus. Das ist wahrscheinlich die Marke.
Das Interessante wahrscheinlich.
Das Interessante. Habe ja damals schon 12 Jahre den Trompetenkrieg hinter mir gehabt, wo die Leute gesagt haben, Mensch, der kann ja nichts und das schreiben wir jetzt mal. Und das ist eine ganz neue Sache, der Milli Vanilli der Volksmusik und hier der Bläser, Kunstbläser. Und das war für mich schon von Anfang an. Nur darf man nie vergessen, hinter jeder Schlagzeile herrscht oder lebt eine Seele. Und ich bin auch nur ein Mensch. Meine Eltern haben sich damals riesen Gedanken gemacht. Mein Papa, den hat das sogar gesundheitlich angepackt, das ganze Thema. Meine Mama hat immer gesagt, ja, Bub, das wird schon. Ich war damals 12, 13, 14, 15 Jahre. Der Trompetenkrieg ging ja 12 Jahre lang. Das war für mich eine Schule, wo ich immer daraus gelernt habe, mit Medien umzugehen. Und ich bin nie der gewesen, der den größten Hammer nimmt und draufhaut. Weil irgendwann brauche ich auch die Medien wieder. Im Endeffekt gibt's Leute, wo ich sage, bist du eine arme Sau? Warum schreibst du das? Mhm. Würde ich im Privat sagen. Und auf der anderen Seite sage ich mir, Mensch, die tun mir leid, weil sie brauchen irgendwas. Sie brauchen Themen, sie suchen. Beste Beispiel, vor 3 Wochen sagt mein Nachbar, Ich habe jetzt mal wieder einen hier verscheucht, einen so...
ein Paparazzi.
Ja.
Oder ein Paparazzo.
Oder ein Journalist, keine Ahnung, was es war. Sag ich, warum, was hat der gemacht? Der hat in der Mülltonne geschaut, was wir essen. Also von was ich mich ernähre. Ob ich mich gesund ernähre oder keine Ahnung, was der da gesucht hat. Also der hat richtig in der Mülltonne gesucht. Das hat mir schon mal mein werter Freund und Kollege Florian Silbereisen erzählt. Da habe ich gesagt, ja, du hast ja wohl nicht alle Früchte am Baum. Niemals, das glaube ich dir nicht. Jetzt ist es uns selber passiert und da muss ich sagen, das ist dann für mich unterste Gürtellinie. Schlagzeile ist Schlagzeile, man ärgert sich, man freut sich über gute Schlagzeilen. Ja. Aber dass einem so ins Privatleben eingemischt wird, das finde ich dann die größte Härte.
Das ist natürlich absolut unterirdisch und hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass sowas Realität wird.
Ja, ja.
Jetzt habe ich ja aber vorher ein paar Schlagworte genannt. Du hast gesagt, die sind vom Termin her natürlich pünktlich, kurz vor der ersten immer wieder Sonntagssendung gekommen. Mhm. Aber bei dem einen oder anderen Fall stand ja auch was dahinter. Die Trennung gab's, die Vorwürfe auch dann von deiner Ex-Frau, dass du Probleme hast, die du nicht bewältigt bekommst, die gibt's auch, also zumindest diese Vorwürfe. Den Strafbefehl gab's, im Führerschein bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber es war eben auch eine Schlagzeile. Mhm. Sprich, diese Dinge sind ja nicht komplett aus der Luft gegriffen. Mhm. Wie gehst du damit um, ganz persönlich?
Zu jedem Ding sind irgendwo Dinge dran. Also diese Geschichte damals im Hotel, der mich einfach mal bis hierher. Wir hatten vorher einen riesen Schicksalsschlag in der Familie, wo meine Tante und meine Cousine ermordet wurden. Und zwei Monate später kam diese Geschichte hier in Leipzig und der Typ brennt mir nach. Damals war das ein Stalker. Ich weiß nicht, wer dieser Typ ist, der verfolgt mich bis aufs Zimmer. Und
hat dich wirklich im Hotel, vom Hotel-Restaurant über den Aufzug bis kurz vor dein Zimmer verfolgt, beleidigt, geschmäht als, was weiß ich, Volksmusik-Fuzzi irgendwie.
Schlager-Fuzzi.
Schlager-Fuzzi beleidigt. Ja. Dann ist dir der Kragen geplatzt und du hast ihn, glaube ich, am Hemdkragen gepackt.
Genau, er verspürt einen Druck auf der Brust.
Ja.
So steht es in der Akte. Mhm. Ich bin auch nicht vorbestraft, das kommt dann wieder dazu. Das meine ich mit diesem Blumenstrauß, was man dann größer macht.
Ja. Ne?
Da muss man natürlich dagegen vorgehen. Mhm. Ich habe auch einen tollen Rechtsbeistand. Da muss ich schon sagen, da greife ich dann schon zu, weil das geht dann über meine Gürtellinie, wo ich sage, hey, alter Fuchs, das bin ich nicht. Dass das mal ganz klar ist, diese Nummer. Aber was erstmal gedruckt ist, ist gedruckt. Mhm. Also da kannst du dann Unterlassungserklärungen rausschicken, wie du willst. Es ist erstmal gedruckt, dass sie dieses dann nicht mehr schreiben dürfen. Das ist ein ganz anderes Blatt Papier. Aber es steht erstmal in der Zeitung. Mhm. Mit diesen Themen aber muss ich umgehen. Da darf ich auch mich nicht reindenken, weil sonst wirst du wirklich blöd im Kopf. Meine Aufgabe ist es, das mit Samthandschuhen cool wegzustecken, so nenne ich das immer. Meine Aufgabe, und das wäre mir eigentlich lieber, dass Leute mal schreiben, Mensch, nächstes Jahr 20 Jahre immer wieder sonntags, 35 Jahre auf der Bühne, das will ja keiner lesen. Und das stört mich schon ein bisschen, wo ich sage, boah, hey, alter Fuchs, man hat über Jahre Leute glücklich machen dürfen. Ich sage immer dürfen, weil es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man das macht. Ich denke so oft zurück an meine Zeit von vor 35 Jahren mit Moik und so, was man sich in dieser Zeit aufgebaut hat. Die Angst ist natürlich da, dass man sagt, wird es jetzt einem zerstört? Und wie gesagt, das war eine ganz gezielte Hetzkampagne. Man wollte mich zerstören dieses Jahr, vielleicht auch vom Kopf her oder wie auch immer, aber ich habe mich da nie beeinflussen lassen. Also da habe ich viel zu viel Stärke und viel zu viele tolle Freunde um mich rum, die sagen, hey, pass mal auf.
Wenn du sagst, man wollte dich zerstören, kommt das dann aus dem Journalismus oder sind da auch Menschen in deinem weiteren Bekanntenkreis zugange, von denen du auch genau weißt, dass die da die Fäden ziehen?
Ich nehme mal beides. Beide Beispiele von dir in das Boot.
Mhm. Und wenn sich die Leute jetzt zum Beispiel auch ernsthaft Sorgen machen um dich, weil sie Fans von Stefan Mross sind, du siehst sie doch im Europapark Rust oder wenn du auf der Straße unterwegs bist oder bei deinen Tourneen, du hast ja ganz viele Fans und dann lesen die in der Zeitung, er kommt zum Beispiel mit dem Alkohol nicht klar.
Mhm.
Die machen sich Sorgen und deshalb kann man dann ja auch fragen, hast du ein Problem, Stefan? Können wir heute hier ja auch klären, du kannst gerne was dazu sagen.
Nein, das habe ich ja vorher schon gesagt, man sucht immer. ich setze mich ja nicht aufs Oktoberfest hin und trinke Apfelsaftschorle. Ne? So, und wenn dann natürlich der Maas meine Maß Bier in der Hand hat. Mhm. Also es ist, Herr Stoiber hat ja gesagt, das ist ja mittlerweile in Bayern ein Grundnahrungsmittel. Ne?
Der hatte aber Tee im Maßkrug, der Herr Stoiber.
Ehrlich? Mhm. Aber er hat irgendwann einmal gesagt, die Polizisten dürfen in der Mittagspause ein Weißbier trinken. Ne? Okay. Da hat er mal richtig eine auf den Deckel bekommen. Nein, so nicht, sondern so, dass man Fehler sucht. Mhm. Bei uns gibt's viele Feste, jetzt war auch wieder eine riesenblöde Hetzkampagne auch meiner Partnerin gegenüber, wo ich gesagt habe, boah, jetzt reicht's aber dann.
Jetzt sie ist hat, auch mal sie gut. Hat, sie hat gesungen im Festzelt,
ja, genau.
Du saßt da und hast ein Bier getrunken und man hat dir vorgeworfen, da ein Bier nach dem anderen gekippt zu haben und missmutig den Auftritt deiner Freundin Eva verfolgt
das
zu haben.
Das war eine Geschichte von mir, wo ich gesagt habe, oder von uns, auch auf der anderen Seite, meine Partnerin baut sich was auf, also beziehungsweise sie ist ja nicht als Eva Luginger rausgegangen, sondern sie hat den tollsten Duettpartner, den man sich eigentlich vorstellen kann. Das ist ihr Papa und die haben sich über Jahre was aufgebaut. Und dann kommt da so ein Hobbyjournalist rein, macht da Fotos, beziehungsweise, dass er mich nicht mal gut fotografiert hat, dass er wirklich einmal ein Maß Bier mit mir fotografiert hätte, sondern er hat mich aus 250 Metern Entfernung fotografiert, da sitzt er am Ross, bei der Familie Luginger und war ein super schöner Tag. Das natürlich nach zwei Stunden, wie dieser Journalist nicht mehr im Zelt war, die Leute auf den Stühlen standen, auch wir auf den Bänken, so wie man es halt in Bayern macht, und haben gefeiert. Das hat natürlich keiner geschrieben. Und da sage ich schon, das sind Geschichten, wo ich sage, Mensch, bitte nicht so. Also nicht so zerstörerisch wirken auf Leute, die sich was aufbauen. Für meine Eva war das auch ganz, ganz schlimm, auch für einen Papa, weil die sind ja, haben wir mit diesem Genre Journalismus ja nie was zu tun gehabt. Die haben ihr Zeug gemacht, die sind im Oberbayerischen bis Niederbayerischen sind sie sehr, sehr erfolgreich unterwegs und da sage ich dann, Mensch, lass doch jetzt mal bitte die Leute in Ruhe. Mhm. Und ich habe aber Gott sei Dank so ein tolles Umfeld auch vom SWR beziehungsweise von der ARD, die sagen, das ist eine ganz gezielte Sache gegen dich und da ist irgendwer, wer ist der Maulwurf? Also da bin ich aber schon der Typ, der sich da nicht reindenkt, wer ist derjenige oder wer ist diejenige? Weil das macht einen kaputt. Mhm. Ich sage immer zu meiner Eva oder auch zu meinem Bekanntenkreis, zu meinen Freunden, Verwandtschaft, bucklige Verwandtschaft, alles Mögliche. Die sagen auch, wer ist denn der oder die? Dann sage ich, du, ich kann es dir nicht sagen, weil wenn ich mich da reindenke, das ist ja nicht mein Job. Mein Job ist am Sonntag, Leute glücklich machen zu dürfen. Und das mache ich seit 35 Jahren und da gibt es Höhen und Tiefen. Und das ist mein Job. Mhm. Aber nicht irgendwie sich den Kopf kaputt machen zu lassen von irgendwelchen Dingen, die ich sowieso niemals erfahren werde. Hoffe ich, ja.
Okay, also bevor wir da einen ersten Knopf dran machen, kann man sagen, dir geht's gut?
Mir geht's super gut.
Ja, und die sich tatsächlich gesorgt haben, auch nach den Schlagzeilen, die können jetzt erstmal aufatmen.
Ein Fan wird immer ein Fan sein und die dürfen... Ja, für mich war es dieses Jahr schon brutal, weil diese Hetzkampagne war ja, wie gesagt, vor der ersten Sendung. Mhm. Also da hatte ich schon einen gewaltigen Druck. Und man muss stärker sein denn je. Also vielleicht... Umso länger man in diesem Genre drinnen ist, umso mehr Journalismus gibt es. Mhm. Beziehungsweise, dass wir ja vor 30, 25, 20 Jahren dieses Facebook, Social Media, es gab noch keine Handys. Ja. Das ist das, was mich schon ein bisschen beunruhigt. Also letztens wieder auf der Toilette, meine Schatze und ich, wir waren beim so einem kleinen Musikfestival und da wirst halt in der Toilette, wie man halt als Mann dasteht, von hinten fotografiert. Und dann sage ich, boah, krass, ey, alter Fuchs. So, also das ist das, diese, ich sage immer, digital geht die Welt zugrunde. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, Mensch, das ist das Gefährliche. Auch Fake-Profile auf Facebook, die Leute schimpfen gegen einen, wie auch immer. Also das beunruhigt mich etwas mehr, wie der Journalismus, den ich seit 35 Jahren kenne und mittlerweile auch viele Kollegen kenne und schätze. Auch von einer berühmten Tageszeitung, wo ich natürlich mal Luft holen muss, aber im Endeffekt ich mit denen dann schon wieder zusammensitze und sage, was soll das? Ne? Und mich beunruhigt eigentlich eher diese digitale Front, das Internet. Internet vergisst nichts. Internet wird immer dieses Foto haben, zum Beispiel vom Haus auf der Toilette. Und das ist eigentlich ein Ding, ein Gebiet, wo ich sage, das stört mich eigentlich mehr.
Gibt überhaupt keine Grenzen mehr, haben
Nein,
das Gefühl, oder?
Nein, das ist ein Universum. Also das ist grenzenlos Internet. Mhm. Und da haben wir früher schon sehr, sehr ruhiger gelebt, ohne Handy und ohne Facebook. Und
Trotzdem sind es immer Menschen, die das Handy in der Hand haben und da auf dem Klo abdrücken.
Ja, klar. Es schaut ja super aus, wenn ich da auf dem Klo stehe. Ne?
Sensationell. Von hinten. Ich habe das Bild leider noch nicht gesehen, Stefan. Aber jetzt mache ich mich natürlich auf die Suche.
Ja, früher haben wir Faxe empfangen, ne, sage ich immer. Ja. Früher hat der Manager, ich hatte Hansi Bayerlein, das war ja auch der große Mentor von Udo Jürgens, der hat gesagt, wenn ich dich mal zusammenscheißen muss oder weil die Jugend mal wieder was, wir waren ja die Jugend früher, Stefanie Hertel, Florian Silbereisen, ich, wir kamen ja alle aus dem gleichen Rennstall. Mhm. Und wenn es da mal ein Briefchen gab vom großen Manager, dann hat der nicht hier irgendwie, keine Ahnung, digital irgendwas verschickt, das hat es damals noch gar nicht gegeben, dann hat es halt ein Fax gegeben mit einem Liebesbrief.
Ja. Weil du gesagt hast, dir wird es schon besser gefallen, man würde mal deine Leistung zum Beispiel bei Immer wieder sonntags würdigen. Dann könntest du jetzt vielleicht mal den Ohrstöpsel reinnehmen, weil wir haben liebe Grüße von ein paar Jungs, die immer wieder gerne zu dir kommen.
Ehrlich?
In den Europapark. Mhm. Und da, glaube ich, sehr viel Freude haben. Das zumindest verströmt dieser kleine Gruß hier.
Okay.
Jeden Sonntag rollst du an mit deinem Wohnmobil. Schläfst darin, dann kostet dich's Hotel schon nicht so viel. Du hast jederzeit und immer einen Witz bereit. So hat man mit dir eine schöne Zeit.
So, drei, jo.
Immer wieder sonntags machst du allen Leuten Freud. Du gibst immer Vollgas und hast die noch nie nichts scheut. Auf geht's, Stefan, tanz mit uns und einmal zusammen mit. Stefan, du und mir, das wär der Hit.
So, drei, vier.
Stefan, du und mir, das wär der Hit.
Yo, hey.
Sehr schön.
Die Vox-Clubber.
Die Vox-Clubber.
Extra für dich haben wir, du hast es gemerkt.
Ja, die haben Spaß.
Bei immer wieder sonntags abgegriffen, heimlich hinter die Bühne gezerrt. Und dann haben sie uns das, glaube ich, doch ganz glaubhaft rübergebracht, wie schön das bei dir ist, bei immer wieder sonntags. Jetzt haben wir vorhin gesagt, vor der ersten Sendung in diesem Jahr, die Kampagne hast du es genannt. Ja. Lass mich da nochmal in deine Seele gucken. Du gehst da dann raus, du weißt noch, 5, 4, 3, 2, 1, raus. Mhm. Das muss einen doch zerreißen in dem Moment. Oder ist man dann auf Autopilot und sagt, ich mach's schon so lang, es wird auch diesmal funktionieren.
Funktionieren? Ich bin kein Typ und überlasse irgendwas dem Zufall. Wird schon funktionieren, gibt's bei mir nicht. Wenn ich weiß, es kann, also 90% Leistung ist bei mir, mache ich nicht. Ob das auf der Bühne ist oder wir hatten jetzt ein tolles Konzert mit Liveband, mit Andy Borg, ich und eben wie erwähnt, die Band. Da haben wir 4-5 Stunden geprobt am Nachmittag, da sage ich nicht, da überlasse ich jetzt irgendwas dem Zufall. Wenn ich das nicht hinbekomme, dann sage ich, du, dann lass es lieber weg. Ich habe gehofft, dass die erste Sendung, ich habe mich rangesehnt an die erste Sendung, weil Bühne ist für mich einfach mein Leben und da kann ich abschalten. Bitte lass jetzt diese erste Sendung kommen. Also ich bin so einer, der mit den Hufen schaut. Der ich will jetzt da raus. Ich mache auch das Warm-up. Also die Zuschauer von immer wieder sonntags, die live im Europapark mit dabei sind, die wissen ja, dass ich eine halbe Stunde vorher das Warm-up auch selber mache mit Musik und da heize ich schon so richtig ein. Und wenn ich da dann draußen bin, dann gibt's für mich auch nichts mehr anderes. Da denke ich an keine Schlagzeile. Natürlich habe ich auch nicht immer jeden Sonntag die beste Laune, wenn ich aufstehe. Ich schaue zwar immer, dass ich mit dem richtigen Fuß aufstehe, bin ein bisschen abergläubisch, habe immer meine Moderationskarten unterm Kopfkissen, küsse die auch vorher und lege es dann drunter und sage so, letztes Jahr ist mir mal passiert, dass ich die im Auto vergessen habe, dann bin ich mitten bei der Nacht wieder runter und habe die geholt und unter das Kopfkissen. Und ich muss dann da raus, weil auch wenn es einem mal nicht so gut geht, das Adrenalin ist immer da, außer man ist der Currywurst, die ein bisschen zu scharf ist, was mich vor ein paar Jahren umgehauen hat. Oder einmal letztes Jahr Bernhard Brink, habe ich mir ein Virus eingefangen und auch Kollegen von mir, also 2-3 Kollegen der Sendung, wir lagen alle flach. Mhm. Und Bernhard Brink und Uta Bresan ist dann für mich eingesprungen. Aber Bühne ist für mich der Ruhepol. Da komme ich runter, du siehst die Gesichter, sagst, hey, alter Fuchs, du hast einfach den geilsten Job dieser Welt. Du darfst Leute glücklich machen. Ja, also ich respektiere jeden, logischerweise, Beruf auf dieser Welt. Aber ich denke mir immer, ich glaube, den geilsten hast einfach du. Leute glücklich machen dürfen, das ist sowas Schönes und Edles.
Interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, du hast es ja mit 12 das erste Mal gemerkt, was du da für eine Gabe hast. Du hast auf einer Hochzeit Trompete gespielt, standst auf dem Tisch und hinten ist dann Karl Moik durchgelaufen. Das war die Sekunde, die dein Leben so geprägt hat und in eine Bahn gelenkt hat.
Ja, es waren insgesamt 12 Minuten.
Mhm.
Und ich habe gesagt zu Moiks Schwager, wenn der Moik kommt, spiele ich nicht. Weil wir sind solche Fans von Karl Moik gewesen, immer noch. Also ich schaue mir heute auf YouTube und so, bla bla. Wenn der Moik kommt, mache ich das nicht. Da spiele ich nicht für dich, weil da habe ich einfach zu viel Respekt. Da fange ich dann an. Trompete ist ein sehr sensibles, emotionales Instrument. Wenn du da nervös wirst und fängst zum Zittern an, dann kannst du sagen, Habadere spiele ich jetzt doch lieber Dudelsack. Und dann hat er gesagt, Nachmittag kommt er nicht, weil der probt gerade, glaube ich, Musikantenstadl in Salzburg. Und die Hochzeit war in Kitzbühel. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich Nachmittag, dann sollen die hier Kaffee, Kuchen, so wie es halt ist auf die Hochzeiten und so. Dann wurde es schon ein bisschen lustiger, dann gibt es halt die Weinstube und dann sagt mein Papa, Buh, jetzt kannst du kommen, jetzt passt's. Dann habe ich einen Alleinunterhalter gehabt und der saß hinter mir, dann hat der Trompetenecho. Und dann habe ich Il Silenzio von Walter Scholz und beziehungsweise die Sehnsuchtsmelodie gespielt. Und während dieses Titels sehe ich Karl Moik und seine Frau Edith reingehen. Und er schaut mich so an, setzt sich hin zum Brautpaar, gibt einen Blumenstrauß ab, fragt diesen Helmut, der geheiratet hat, weiß ich jetzt logischerweise aus Erzählungen. Wer ist dieser da oben? Dann ging zu meinen Eltern und das habe ich alles.
Und du hast tapfer weitergespielt?
Ja, Vollgas. So, nein. Während dem Spielen denke ich mir, was macht denn der jetzt da? Geht zu meinen Eltern, setze ich noch 5 Minuten hin. Ich habe noch irgendeinen Witz erzählt, ne? So, und der geht wieder. Das waren meine 12 Minuten, also länger war es nicht. Und das hat völlig mein Leben geprägt.
Mhm. Dann kam der Musikantenstadl, dann kam der Grand Prix der Volksmusik und dann ging das los. Mhm. Und seitdem bist du ja eigentlich unter Beobachtung. Und seitdem liebt man die Schlagzeilen über Stefan Ross, weil du jetzt aber gerade immer noch gesagt hast, das ist der schönste Beruf der Welt. Mhm. Wie oft warst du an dem Punkt zu sagen, schönster Beruf hin oder her, ich will dieses Leben nicht mehr. Ich will meine Ruhe haben. Es ist mir zu viel.
Gab's einmal. Das war 2004. Auch mit diesem Trompeterkrieg, wo ich zu meiner Partnerin damals gesagt habe, Stefanie Hertler, ich gesagt, du, ich pack das, glaube ich, nicht mehr. Ich habe es auch gesehen, dass meinem Papa nicht gut ging dabei. Mhm. Meine Mama war immer so der Ruhepol, auch heute noch. Aber mein Papa hat das sehr mitgenommen und mein ganzes Umfeld. Also uns hat es ein bisschen weggezogen. Weil mein Papa immer gesagt hat, Mensch, die blöden Hunde da draußen, das kann ja wohl nicht sein. Also jetzt habe ich bayerisch gesprochen. Mhm. Ich habe meinen Sohn tagtäglich auf der Bühne begleitet. Die Band. Ich habe damals auch eine eigene Band gehabt. Und dann gibt es halt diese Idioten, die sagen, der kann gar nichts. Der kann gar nichts. So richtig mit dem Finger drauf. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, eigentlich, vielleicht will ich das gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich immer Koch werden. Mein Traum war mal auf einem Kreuzfahrtschiff zu kochen. Boah, irgendwie sowas in der Richtung oder in einem Hotel oder Gasthof oder scheißegal, und wenn es in einer Currywurstbude ist. Also einfach kochen.
Auch da Leute glücklich machen.
Ja, wahrscheinlich. Oder auch nicht, weil ich es nicht kann. dann haben wir das in der Familie diskutiert, damals auch mit Stefanie Hertl, und da habe ich gesagt, boah, ich weiß es nicht. Es war so ein... ich weiß es nicht. Ja, und dann kam 2005 im Frühjahr kam dann die Anfrage zu Immer wieder sonntags. Mhm. Und ich habe erst mal gesagt, nee, ich will das nicht. Ja, wie jetzt? Ich gesagt, ich habe noch nie moderiert in meinem Leben. Keine Ahnung. Da fangen wir jetzt wieder ein komplett neues Leben an. Die waren alle sprachlos. Die saßen alle da und haben gesagt, ja, warum willst du die Sendung nicht moderieren? Ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie moderiert. Immer wieder sonntags. Dann bin ich wieder heimgefahren.
Waren es Zweifel an dir, an mir, packst, an oder mir. Auch am Konzept der Sendung, das damals ja noch ein bisschen anders war? Die Musik stand nicht so im Vordergrund, eher so Alltagstipps, Garten.
Das könnte man ja steuern. Also das ist ja Erziehungssache, wie man die Sendung hinbiegt. Ne? Ja. Da habe ich schon Pläne gehabt. Also währenddessen ich gesagt habe, nein, habe ich überlegt, vielleicht könnte man es stricken, irgendwie neu. Also einfädeln, das ganze Thema. Aber bei dem Thema waren wir vorher... Du musst ja nicht funktionieren, sondern es muss ja 100%ige Sache sein.
Ja.
Moderieren ist nochmal komplett was anderes, wie zu singen, einen Witz zu erzählen oder einen Schwank aus der Jugend zu erzählen. Oder du weißt ja selber, wenn du moderierst und Live-Sendung oder wie auch immer, was draußen ist, ist draußen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich mich vor der Kamera verkaufen muss. Mhm. Die Gestik, die Aura, wie darf ich mich verkaufen, wie sehr... Boah, nee, ich hatte Angst. Mhm. Ich hatte wirklich Angst.
Interessant, weil Selbstzweifel werden dir jetzt selten zugestanden vielleicht auch.
Ja, darum sitzen wir ja hier. Mhm. nein, ich hatte wirklich Angst, muss ich sagen. Dann habe ich gesagt, wann? Also ich bin dann heimgefahren und Am nächsten Tag bin ich nochmal hingefahren, weil die gesagt haben, jetzt kommst du nochmal her. Sag einmal, hast du ein Virus auf der Festplatte oder was? Du hast gestern Nein gesagt und wir treffen uns heute nochmal alle hier. Hab wirklich, wie man so schön sagt, eine Nacht darüber geschlafen. Ich habe gesagt, was ist denn die erste Sendung? Am 19. Juni 2005, also in 2 Monaten. Sag ich, es wird ja immer schlimmer hier. Habe ich gesagt, in 2 Monaten. So, und habe dann zugesagt und mir wurde dann ein neues Team zusammengestellt. Ich hatte wirklich von Anfang an Mitspracherecht, was man neu machen könnte, wie auch immer. Ich habe einfach was rauserzählt, was ich halt gerade so gefühlt habe. Ich habe gesagt, wir haben die schönste Sprache der Welt in Deutschland. Das ist einfach mal unser Deutsch, es ist ein Liedgut. Ich möchte nur deutschsprachig Lieder präsentieren. Mhm. Ich will Sketche, kurzweilige Moderationen, viel mit dem Publikum machen und bei dem Konzept sind wir heute noch.
Mhm. Ja. Wenn du die erste Sendung dir heute anguckst.
Um Gottes Willen.
Schlimm?
Ich kann mich gar nicht sehen im Fernsehen.
Generell auch heute nicht?
Nein, ich kann mich nicht sehen. Also ich schaue mir fast jede Sendung, weil das ist die beste Schule. Mhm. Ich habe nie einen gehabt, einen Coach oder so. Ich habe gesagt, ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Es ist für mich ganz wichtig. Nur so kann ich mich nicht verkaufen. Ja. Also ich will mir nicht verkaufen, Hochdeutsch zu sprechen am Anfang. Natürlich muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, damit mich auch der Hamburger und der in Belgien oder in Cottbus auch noch versteht. Aber ich habe gesagt, ich lasse mich nicht verbiegen. Ich lerne mein Drehbuch. Wenn irgendein Schwank aus der Jugend kommt, weil es gerade mit dem Hans aus dem Publikum, weil wir gerade miteinander gut können und die Energie gerade stimmt, dann mache ich das. Und da habe ich eigentlich schon einen Freifahrtschein für das, dass ich sage, wir vertrauen dir, Stefan, das ist keine Bibel, das Drehbuch. Aber ich muss natürlich schon beim Text bleiben und ich habe gesagt, verstellen tue ich mich nicht. Also ich bin ein Bayer, ihr holt euch hier in Baden-Württemberg, bin ja jetzt auch schon einer fast, holt ihr euch an Bayern und ich bleibe so, wie ich bin. Aha. Fertig. Und dann habe ich es gemacht.
Und weil du gerade gesagt hast, du schaust dir die Sendungen an, aber schaust dich eigentlich nicht gern
nein,
an.
Nein.
Von 100 Sendungen, wie viel waren gut? Wie ist da die Quote?
Die erste war ganz schlimm für mich. Mhm. Wir haben damals auch keine Künstler angesagt. Das war so eine neue Idee. Immer in einer Pointe ging die Musik los. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist ja das Schönste für einen Moderator, wenn man sagen darf, und ich bin, und den roten Teppich zu legen, und da, und kenne ich seit, und wieder mal, und Stammgast hier von Immer wieder Sonntags, und jetzt steht er da auf der Bühne, herzlich willkommen, Bernhard Brink, der alte Schlager-Titan. Das ist mein Leben gewesen, wo ich gesagt habe, boah, das ist so der Hammer, wenn man das tun darf. Andrea Berg anzusagen, Gabalier anzusagen, Helene Fischer damals noch bei Immer wieder Sonntags. Und das hat mir nicht gefallen. Ich habe gesagt, hey, alter Fuchs, das wäre das Gleiche, wie wenn an der Haustür, du lädst dir wen ein, du machst die Haustür auf und begrüßt den nicht.
Ja, du lässt einfach dich um und gehst.
Völliges Ignorieren. Ich sage, nee. So, erste Staffel war ein bisschen holprig und ich glaube, wir haben jetzt 260, 270 Sendungen. Da gibt es schon Sendungen, wo ich sage, boah, geregnet. Ich weiß noch ganz genau, an dem Tag ging es mir nicht so gut, weil Punkt. So, ich habe ja auch noch ein Privatleben und so. Papa gestorben, Magen, keine Ahnung, Kopfweh, mal nicht so gut drauf, zu heiß, zu kalt in der Sendung. Aber wie gesagt, das ist die beste Schule und ich schaue mir dann schon das regelmäßig an. Ich muss ja über mich selber lachen.
Ja.
Ich kann mich nicht gehen sehen, ich kann mich nicht... Teilweise meine Rhetorik, wo ich sage, was hast du denn jetzt wieder für einen Schmarrn erzählt? Aber das ist so das Bayerische, wo ich dann sage, ja, das ist der Stefan und okay, gut. Ja.
Und wie wichtig ist es morgens am Sonntag oder Montagmorgen dann die Quoten zu bekommen vom Fernsehgarten im ZDF und die eigenen? Mhm. Sag nicht, dass es nicht wichtig ist. Sag's bitte nicht.
Das ist unser Brot. Also wenn ich natürlich keine Quote mehr hätte oder Frau Kiebel, dann wären wir so. Mhm. Dann könnte ich meine Brötchen woanders backen. Ne? Hoffentlich. Das ist unser Brot. Und im Endeffekt ist es eine Hochrechnung. Mhm. Und für uns im Genre, ob das jetzt ein Schauspieler ist oder ob das Unterhaltung ist, Unterhaltungsshows, da schaue ich schon. Also pünktlich 8.30 Uhr schaue ich einen Videotext, weil es ist einfach mal so. Gehe ich in die richtige Richtung? Muss man was verändern? Muss man was abstauben? Aber im Endeffekt ist mir eigentlich wichtiger, was die Leute draußen erzählen. Mhm. Also ich bin ja mittlerweile seit 18 Jahren mit Immer wieder Sonntags auf Tournee gewesen. Und dann ist man ja direkt vor dem Publikum. Den schaue ich in die Augen. Ich gehe auch teilweise, bin ich früher immer in die Toiletten gegangen in der Pause.
Deshalb gibt es die Fotos von dir auf den Toiletten, weil du da ständig rumstehst.
Ich habe mich in der Toilette eingesperrt und habe zugehört, was die Leute erzählen. Du kriegst ja nach dem Konzert nichts mehr mit. Nach dem Konzert geht jeder in sein Auto, sucht seinen Mantel, wo ist der Autoschlüssel, habe ich bezahlt, trinkt seinen letzten Schluck und ist weg. Da kriege ich nichts mehr mit, außer die direkten Fans am Autogrammstand. Mhm. Und da sage ich immer, ja, da gibt es viele Wiederholungstäter. Die sagen immer, alles geil, alles super, alles schön, alles toll, alles toll. Nee, es ist nicht immer alles toll. In der Pause gehe ich zum Autogrammstand oder, wie eben erwähnt, ich habe mich eingesperrt in der Toilette. Da unterhalten sich die Männer und sagen, oh, wie gefällt's da so? Und toll, oder? Ja, und ist mir zu laut, ist mir zu leise. Der Maas ist gut drauf, der Maas ist schlecht drauf, keine Ahnung. Der schaut im Fernsehen dicker aus, schaut dünner aus, keine Ahnung. So. Das habe ich jahrelang gemacht. Wirklich. Ich habe mich eingesperrt. Ich habe einfach nur zugehört. Das war auch Schule für mich.
Und dann wirklich auch mal was aus dem Klo mitgenommen und gesagt, Leute, wir müssen dies und das. Das habe ich jetzt so oft gehört am Pissoir.
Ja.
Da muss was dran sein.
Ja, sonst würde ich ja umsonst drinnen sitzen, wenn ich dann was ändern würde. Immer wieder sonntags auf Tournee ist er immer showiger geworden, auch mit viel Licht, LED-Wall und immer größer. Das Licht hat mich geblendet, schon zum zweiten Mal, wenn dann die Max hochfahren und das und ein bisschen zu laut oder zu leise oder wie auch immer. Also da habe ich schon auch immer, und ich habe es immer mitnehmen können, auch in den zweiten Teil, dass ich zu meinem Techniker gesagt habe, du pass auf, oder früher war ich ja noch mit Band unterwegs. Snare zu laut, Bassdrum zu laut, Gitarre zu leise oder wie auch immer. Das konnte man schon ein bisschen lenken.
Und heute? Also du sitzt nicht mehr auf dem Klo, nehme ich an.
Nein.
Nein? Weil du dir deiner Sache jetzt so sicher bist oder weil es andere Möglichkeiten, andere Abhörtechniken gibt.
Ich vertraue meinem Team.
Ja.
Also ich habe jetzt seit 16, 17 Jahren das gleiche Team, Veranstaltungstechnik. Da vertraue ich völlig. Ja. Und mittlerweile gibt es ja Facebook, da kannst du es ja auch lesen. Wie hat es euch gefallen gestern Abend in Eisenhüttenstadt oder in Bochum oder bla 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 etc. Das hat es ja früher alles nicht gegeben. Wie gesagt, der Konzertbesucher, das war mir sehr, sehr wichtig, bezahlt ja nicht, keine Ahnung, früher waren es 40, 50, 60 D-Mark, heute sind es ab 50 Euro, weil die Logistik auch immer teurer wird und bla 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 etc. Und da möchte ich den Kunden möchte ich glücklich nach Hause gehen sehen und der muss ein Lächeln drin haben und nicht sagen, ach du meine Güte, was war denn das für ein Mist und viel zu laut und Licht hier und der Moderator, der schaut im Fernsehen viel besser aus bei immer wieder sonntags und keine Ahnung und der Anzug war saublöd von ihm, warum dreht er keine Lederhosen ab? So, tausend Dinge, aber ich vertraue jetzt da wirklich meinem Team, weil ich komme nicht als 57-Jähriger, da setze ich nicht mehr aufs Klo.
Ja, gönne ich dir.
Ja, das ist da
danke.
Möglichkeiten Jörg,
gibt,
sehr sympathisch,
oder?
Danke.
Schon.
Danke.
Ja. Ist immer wieder sonntags zukunftsfähig, weil du ja auch mal gesagt hast, du möchtest weitermachen. Mhm. Deine Fans wünschen sich das natürlich auch. Ist es zukunftsfähig oder müsst ihr nochmal ran in absehbarer Zeit, um zu sagen, damit so ein Format dann auch mitwächst mit den neuen Sehgewohnheiten, die es ja auch gibt, müssen wir vielleicht da auch nochmal ein paar Reformen einleiten.
Immer, von Jahr zu Jahr. Man muss immer wieder abstauben, aber das Grundgerüst von immer wieder sonntags, das steht. Die Sehgewohnheit aber der Deutschen hat sich völlig geändert. Also es schauen immer weniger deutsche Fernsehen. Wir werden ja verglichen mit dem Marktanteil und nicht mit den absoluten Zahlen. Ja. Die sind überall stetig nach unten gegangen, sei es bei großen Shows, sei es im Film-Business-Genre, also das Sehverhalten der Deutschen ist drastisch nach unten gegangen. Aber für uns, wie gesagt, zählen die Brötchen, die dann gebacken werden, eben im Marktanteil. Aber es ist schon eine gefährliche Situation. Wo geht's denn hin? Also ist es nur noch das Pay-TV in Zukunft? Ist es nur noch das Private, für das man dann bezahlt? Wir unterhalten uns da sehr, sehr oft und darum muss auch immer wieder up-to-date, immer wieder Sonntag sein. Und mit modernen Themen, mit auch aus dem Alltag gegriffenen Themen, wichtige Themen. Also wir sind ja auch, ARD hat ja einen Auftrag, dass wir auch den Leuten ein bisschen was beibringen.
Deswegen bist du heute ja auch hier.
Das kommt ja noch dazu, ja.
Das ist ja Schulfunk, was wir hier machen.
Und von dem her ist es schon für uns ein immer wieder stetiges Abstauben, auf alle Fälle.
Wie ist es eigentlich? Ich habe mich das immer gefragt, geht es dir eigentlich besser, wenn immer wieder sonntags ist, also der Teil des Jahres, in dem immer wieder sonntags ist. Du hast ja vor ein paar Jahren, hast du auch mal gesagt, dass du schon manchmal Probleme hattest, so den Halt im Leben zu bewahren und vielleicht nicht zu lange an der Hotelbar zu bleiben. Ist das zu Zeiten von immer wieder sonntags besser, weil da mehr Struktur ist, an der man sich dann auch so ein bisschen orientieren kann, oder ist das mittlerweile kein Thema mehr?
Sind wir wieder bei dem Thema, ich lasse mich ja nicht verbiegen. Ne? Man muss wissen, wo sind Grenzen. Erledige ich meine Arbeit zuverlässig. Und von dem her, ja klar, trinkt man mal was an der Hotelbar. Ich kann jetzt nicht sagen, ich setze mich da mit dem Pfefferminztee hin. Ne? Früher, ich habe mal ein tolles Thema gehabt mit Udo Jürgens über dieses Thema. Es gibt immer Grenzen. Wie lange sitze ich da? Aber natürlich beim Ross wird ganz genau hingeschaut. Jetzt, so. Die Zeiten, dass man natürlich sagt, von Samstag auf Sonntag trinke ich jetzt noch ein Reiseachterl, die sind vorbei. Das geht nicht, weil ich werde auch nicht jünger und die Verantwortung wird auch immer mehr. Das muss man sehen. Ich kann es nicht irgendwo hier noch rumstreichen und am Sonntag in der Früh habe ich Sendung. Dieses ist ein No-Go, geht auch nicht, vollste Konzentration drauf. Aber auf Tournee, wie gesagt, Udo Jürgens, der sitzt, ist auch zusammengesessen mit den Musikern. Heute haben wir das noch vergessen. Du hast zu spät eingezählt. Sinti habe ich nicht gehört, das habe ich nicht. Und so war das früher bei uns auch. Und dann wird es natürlich ein geselliges und ein, kennst du schon den neuesten Witz und das hier. Und von dem her liebe ich das Leben auch auf Tour. Und man kann beides nicht vergleichen. Ob ich jetzt 3 Monate in Baden-Württemberg oder 4 Monate mittlerweile sein darf. Das Tourneeleben ist ein völlig anderes. Das Studioleben ist ein anderes, wenn man im Tonstudio ist. Und darum finde ich ja unseren Beruf so, so einzigartig. Also es ist jeden Tag anders. Also die Autobahn ist einmal voll, dann ist sie wieder leer. Ich fahre jetzt ins Tonstudio.
Wo bitte ist die Autobahn leer?
Ach, um Stuttgart niemals.
Ich wollte gerade fragen.
Nein. Oh.
Wo und wann?
Ich liebe Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe. Die A8 ist einfach meine Traumoase auf der Autobahn.
Ja.
Und wir haben so viele unterschiedliche Berufssparten. Ich habe auch Videos produziert. Ich habe Management gemacht, Künstlermanagement, dann mich selber gemanagt. Und das macht es eben aus und das ist so toll.
Also kann man nicht sagen, die immer wieder Sonntagszeit ist sozusagen deine Sahnezeit im Jahr, weil du da vielleicht auch am meisten bei dir bist und dich am wohlsten fühlst. Und im restlichen Jahr kann es auch mal schwierig werden. Das gibt's nicht.
Nee, das gibt's nicht, weil ich habe das ganze Jahr Verantwortung, auch meinen Mitarbeitern gegenüber. Da kann ich nicht hier jetzt mir eine Zeitung, wo ich dann schon sage, hey, alter Fuchs, hört doch mal auf hier. Ja, der Hallodri des Schlagers hier und am Ross und hin und her, wo ich dann sage, hey, ich möchte dich einfach mal treffen, ich möchte dich mal was fragen. Einfach nur mal was fragen. Hallodri hat er wahrscheinlich vorher noch nie irgendwo gehört, hat er wahrscheinlich im Duden nachschauen müssen, was es überhaupt heißt auf Bayerisch. Das sind so Dinge, wo ich sage, das funktioniert nicht. Ich kann nur diesen Beruf machen, wenn ich zu 100% aufmerksam bin. Wenn ich davon abweiche. Erstens, ich stehe in der Öffentlichkeit. Was die dann schreiben, weil recht machen kann ich sowieso keinem. Und B, ich muss, ja, das stimmt, ich muss funktionieren. Aber nicht zu 70%, nicht zu 95% und so auf die Art, das kriege ich jetzt schon wieder irgendwo hin. Ja. Nee, das funktioniert
nicht. Jetzt haben wir ja immer wieder, was sich ja durchzieht durch unser Gespräch, ist natürlich schon so die Presse, die Aufmerksamkeit, zum Teil auch die Ungerechtigkeit, die du da empfindest. Du hast vorher aber auch mal im Nebensatz gesagt, Mensch, ja klar, ich brauche die natürlich auch. Ja, die Aufmerksamkeit ist natürlich auch gut. Und du hast da natürlich auch die Grenzen wirklich gedehnt. Der Hochzeitsantrag damals, der Heiratsantrag damals im Fernsehen. Die Hochzeit selbst auch. Du bist immer voll in die Offensive gegangen mit der großen Liebe und hast da ja eigentlich alles aufs Tablett gelegt. Fehler gewesen?
Nein, niemals. Weil man muss denken, in welcher Zeit. Ich würde es jetzt nicht machen. Deutschland war in der tiefsten Pandemie. Ausgehverbot, alles Mögliche. Im Fernsehen nur noch Nachrichten über die Welt stirbt aus, Virus. Also alle logischerweise nicht mehr optimistisch auf der ganzen Welt. Jeder hat einen Kopf in den Sand gesteckt. Und was passiert jetzt? Wir haben es ja wirklich nicht gewusst. Für die Fans, die wir haben oder gehabt haben oder auch immer noch haben, ich gehe jetzt auf das Gesamtpublikum des Schlagers, was für mich ein ganz, ganz wichtiges, was Schönes ins Fernsehen zu bringen. Ich habe wirklich wochenlang überlegt, soll man wirklich so in der Öffentlichkeit heiraten? Aber in dieser Zeit der Pandemie war es für mich ein, ja, ich mache das jetzt. Die Leute kommen aus dem Haus nicht raus. Die Leute haben nur ihren Fernseher zu Hause, haben nur noch ihr Social Media. Für mich war es dann eins, dass ich gesagt habe, ja, ich will das öffentlich, weil es ist eine brutale Zeit und ich möchte was Schönes den Leuten präsentieren. Und Hochzeit ist immer was Schönes. Ob das jetzt mit Andy Mol damals Traumhochzeit auf den privaten Sendern waren, Hochzeit, Kinderquatsch mit mich, Michael Schanze.
Michael Schanze.
Michael Schanze, genau, Schautzer, Michael Schautzer.
Ja. Herr Schautzer.
ja, Michael Schanze. Und für mich war es dann klar, nach reichlicher, langer Überlegung, ja.
Hört sich jetzt so ein bisschen selbstlos an, du verzeihst, wenn ich das sage, so ja, nach dem Motto,
Problem.
Ich habe mich geopfert, damit ihr einen schönen Abend habt.
Nee, ich habe nochmal privat auch geheiratet,
ja.
Also am nächsten Tag mit Familie und so, aber diese Zeremonie hat es nochmal gegeben.
Du weißt natürlich, was ich sagen will, irgendwann fällt einem sowas halt vielleicht auch auf den Fuß, also als eure Beziehung dann auseinanderging jetzt, Anna-Karinas und deine Beziehung, dann war die Aufmerksamkeit natürlich auch da oder vielleicht sogar doppelt da, weil dann die Fallhöhe so hoch war.
Gut.
Traumhochzeit und dann liegt's im Staub. Und das ist natürlich schon eine Gefahr, wenn man es so öffentlich auslebt, dass man es dann halt auch ausbaden muss.
Ja, klar. Aber wenn es das nicht gewesen wäre als Thema, hätte man ein anderes Thema gefunden. Hm. Also von dem her, die Fallhöhe, sage ich immer, ist dieselbe. Natürlich öffentlich. Wie du richtig gesagt hast, ich bin halt einer, der sagt, ich mache das jetzt nicht zu halben Dingen, sondern ich mache das im Vollen und Ganzen.
Mhm.
Also nicht dahin stolpern und da über die Felsen drüber fliegen und Steine im Weg und hier in die Opferrolle zu fallen. Selbstmitleid, ach, sowas kann ich ja gar nicht von mir haben. Also das will ich auch von meinem Gegenüber nicht. Ich bin ein guter Zuhörer. Ich rede mal gern. Das mache ich auch hauptberuflich, mache ich auch privat.
Ja, zum Glück.
Und von dem her ist es natürlich immer, natürlich aufpassen, überlegen, was sagt man oder wie auch immer. Man findet immer Themen, ob das jetzt eine Hochzeit war oder ob es das oder jenes war. Die Fallhöhe, ja, egal. Also lass sie Fallhöhe nennen. Findet man immer bei Themen, wenn man sie finden will.
Aber du machst jetzt anders gerade, ne? In deinen Beziehungen mit Eva, da kommt...
Ist auch eine völlig andere Zeit.
Kommt weniger. Das heißt, aus dem Schmerz gelernt?
Vielleicht, ja. Man muss ja auch mal eingestehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die wichtigste Schule. Das Leben ist eine Schule. Man muss auch mal sagen, ja... Okay, ja, ich lasse mich eines Besseren zu überzeugen oder wie auch immer. Aber in dem Fall muss ich sagen, dass meine Eva gesagt hat, alter Fuchs, also die redet so wie ich, schon so meine Sprache. Ich will das nicht, was in deiner Vergangenheit war. Ich bin nicht so gebacken. Ich bin eine selbstbewusste Frau, die ganz normal, also in den schönsten, ich kenne auch mittlerweile ihre Eltern, ihr ganzes Umfeld so gut, in dem normalsten Umfeld dieser Welt aufgewachsen ist. Ich kenne das gar nicht so mit Presse oder ich war zwar bei immer wieder sonntags dreimal oder viermal, aber ich habe mit dem Schreiben, mit ich will jetzt oder möchte mich in den Vordergrund oder wie auch immer, tut mir leid, das bin ich nicht. Und was ich halt von ihr ganz, ganz groß finde, dass sie sagt, ich will meine Karriere erstmal auf Eis legen. Ich will für dich da sein. Sie arbeitet mittlerweile auch für mich im Hintergrund und sie sagt, Mensch, also wir haben das Thema fast jeden Tag im Auto und sie sagt, Gott sei Dank darf ich das tun, dass ich nicht jetzt so in der Öffentlichkeit bin. Ich bin im Hintergrund, ich unterstütze dich auf einer anderen Seite, auf einer anderen Basis, auf einer anderen Wellenlänge. Und das finde ich einfach so klasse von ihr, auch ihre Eltern. Da hat es richtig Familiensitzung gegeben, das habe ich gar nicht so gekannt von meiner Familie.
Musstest du dich vorstellen, oder?
Ja, auch, logisch, macht man ja so. Aber meine Familie ist nicht so groß und beziehungsweise wir sind ein bisschen verstreut über den ganzen Kontinent. Aber das habe ich so klasse gefunden, dass sie da wirklich tolle Gespräche auch hatte mit ihren Eltern und die gesagt haben, Mensch, Mädel oder Frau, 35 Jahre jung, wenn du das so willst und wenn das deine Entscheidung ist. Wir haben auch wirklich Wochen auch darüber gesprochen, wie greift man das Thema an. Und momentan sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
Mhm. Wie gesagt, alles ein bisschen dezenter, ein bisschen, dezent, ein bisschen abgeschlossener.
Ja. Ja.
Obwohl es für den Boulevard natürlich wieder ein Traum war. Die ehemals beste Freundin deiner Ex jetzt... Es ist, man könnte ja Schlagzeilen wieder produzieren. Aber ich lasse das natürlich, weil ich dezent bin. Ich frage dich nur noch nach dem Tattoo auf deinem Unterarm. Mhm. Das heißt halt in chinesischen Schriftzeichen Anna Karina, oder?
Das, ja.
Oder ist es doch Shopsui mit Frühlingsrolle?
Nein, das ist Ente Canton. Mhm. Ja, irgendwie. Ja, Anna Karina, ja, das ist ja damals öffentlich kommuniziert worden.
Ja. Und,
es gibt so einen lieben Kollegen von mir, einen Freund, der hat hier Helene Fischer gehabt. Ne?
Ja.
Also da ist das wirklich dezenter.
Der ist jetzt aber Kapitän und hat einen Kompass noch drauf.
Vielleicht hat er jetzt auch das Traumschiff drauf, die MS Deutschland oder
wahrscheinlich,
keine Ahnung.
Wahrscheinlich. Weil du gerade die Eltern angesprochen hast, von Eva, aber auch deine. Wie oft kommunizierst du im Geiste noch mit deinem Papa, der leider verstorben ist?
Jeden
Ganz
Tag.
Wichtiger Mensch für dich gewesen?
Mein Bester.
Und immer noch ihn im Kopf und du fragst ihn...
Jeden Tag.
Nehme ich die A8 oder die A69? Nein, sowas nicht natürlich.
Ich frage ihn wirklich.
Mhm.
Ich rede auch mit ihm. Wie würdest du jetzt entscheiden? Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges. Meine Mama ist seit 12 Jahren alleine. Da müssen wir mittlerweile auch sehr, sehr drauf aufpassen. Sie hat auch viele, oder ich habe es vorher kurz angesprochen, sehr, sehr viele Schicksalsschläge in der Familie gehabt.
Mhm.
Und der Papa war immer so derjenige, also ich sage, der lenkt viel von oben und das ist ein ganz, ganz gutes. Tut mir gut, tut meinem Umfeld gut, weil wenn ich dann höre, aha, wieder Papa hat jetzt entschieden, dann sage ich, ich habe es nicht entschieden, das war schon der Chef da oben.
Mhm.
Ja, und also wirklich jeden Tag, ja.
Mhm. Mhm. Was hat er gesagt zu deinem letzten Jahr?
Er hätte es an sich rangelassen, das ist das Problem. Ihm hätte es nicht gut getan. Wobei, ich weiß, er war bei mir und hat mich gestärkt. Er hat mich auch gelenkt, bestimmt. Er war immer so ein Lenker. Auch wenn man mal mit dem Kopf durch die Wand will, aber die Wand wird immer gewinnen. Hat er gesagt, immer mit Samthandschuhen, immer Entscheidungen, einmal drüber schlafen oder so. Mhm. Nie aus Emotionen raus. Sind wir wieder beim schlechten Nachbarn oder beim Journalismus.
Mhm.
Es gibt guten Journalismus, es gibt schlechten und ab und zu möchte man durch die Wand. Die Wand wird immer gewinnen und nie aus den Emotionen raus. Nie, boah, jetzt rufe ich den an.
Mhm.
So hat es einmal einen Ministerpräsidenten gegeben, ne? Also von Niedersachsen, der dann...
Bundespräsident.
Der Bundespräsident war es damals sogar.
Noch schlimmer. Noch schlimmer.
Das sind Emotionen.
Ja.
Und da sage ich auch, das ist nur ein Mensch.
Mhm.
Also mein Papa hätte es mitgenommen, obwohl er gewusst hat, alles, der Riesenblumenstrauß, wieder aufgepumpte Nummer, aber ihm hätte es nicht gut getan.
Ja. Stefan, ich danke dir für das Gespräch.
War es schon vorbei?
Es ist vorbei.
Alter Fuchs, Jörg, was machen wir denn jetzt?
Ich weiß nicht, was machen wir denn?
Reden wir heute noch eine halbe Stunde.
Es ist ein Sommertag. Ich würde sagen Biergarten, aber dann fotografiert dich wieder einer.
Wie gesagt, ich
spätestens,
nicht.
Wenn du pinkeln gehen musst. Das wollen wir nicht.
Nein, wir sind brav.
Stefan, alles Gute dir.
Danke, dir auch, Jörg. Danke,
und
danke.
Wir freuen uns auf immer wieder sonntags.
Ich mich auch.
Mach's
schön
gut.
War's mit dir.
Ja.
Danke.
Danke dir.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.